Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Unter den Betroffenen sind viele Kinder und Jugendliche, denn in dieser Altersgruppe ist Leukämie die häufigste Krebsart. Eine Behandlung mit einer Chemotherapie oder Bestrahlung ist für viele Patientinnen und Patienten oft nicht ausreichend. Ihre einzige Hoffnung auf Heilung und damit auf ihr Überleben ist die Übertragung gesunder Blutstammzellen. Die Deutsche Stammzellenspenderdatei, kurz DSD, mit Sitz in Dessau-Roßlau, engagiert sich seit 30 Jahren mit großem Erfolg auf der Suche nach Lebensrettern. Dr. Jörg-Peter Schmidt ist Facharzt für Transfusionsmedizin in Dessau-Roßlau und ist als Registerarzt im Auftrag des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes, NSDOB, zuständig für die Koordination der Entnahme der Stammzellen bei den Spenderinnen und Spendern. Das sperrige Kürzel NSTOB steht für die Anfangsbuchstaben der Bundesländer und Städte, über die sich das Arbeitsgebiet erstreckt. Die sind Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen. Herr Dr. Schmidt, stellen Sie sich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor und sagen Sie uns auch, wie lange Sie schon mit der DSD, also der Deutschen Stammzellenspenderdatei, zusammenarbeiten.
Ja, also um mich vorzustellen, wo fange ich da am besten an? Also ich fange mal ganz am Anfang an. Also 1965 wurde ich geboren in Wittenberg, bin dort zur Schule gegangen, habe dort das Abitur abgelegt. Danach folgte das Studium Humanmedizin in Magdeburg. Das habe ich 1993 beendet und bin anschließend wieder zurück nach Wittenberg gegangen, wo ich mittlerweile eine Familie gegründet hatte. Zwei Kinder sind es derweil. Ich habe dort angefangen an einem der Wittenberger Krankenhäuser in der Urologie. Etwas über 2 Jahren, also 1996, bin ich dann gewechselt nach Dessau, habe also die Fachrichtung geändert, bin in die Transfusionsmedizin gewechselt beim schon angesprochenen DRK-Blutspendedienst NSTOB. Ich habe dort in den folgenden Jahren meinen Facharztabschluss abgelegt für Transfusionsmedizin, habe promoviert. Übrigens auch ein Thema, was sich mit Stammzellen befasst. Und jetzt bin ich schon ein ganz Teil Jahre Abteilungsleiter Blutspende. Das sind verschiedenste Aspekte, die da reingehören. Unter anderem aber auch, in dem Bezug wollen wir ja immer wieder herstellen jetzt im Gespräch, führen wir dort nicht unwesentliche Mengen an Stammzellapheresen, Stammzellentnahmen durch, sowohl bei gesunden Spendern als auch bei Patienten. Ja, und das war eigentlich auch der Start, will ich mal sagen, für mich zur DSD, beziehungsweise damals hieß es ja noch Knochenmarkspenderegister Sachsen-Anhalt e.V. Gab es so einige Aspekte, die mich dorthin, ich sag's mal, hingetrieben haben. Einerseits war ich schon vorher selber typisiert, das hatte ich mal gemacht, insofern die Materie war mir nicht ganz unbekannt. Dann gab es zu dieser Zeit, also 1995, 96, eine große medienwirksame Aktion, die aus Magdeburg kam, war eine Spendeaktion für Nico, wo man also auch sehr mit dem Thema konfrontiert war. Und dann nicht zuletzt im Institut in Dessau gab es einen Ganzteil Mitarbeiter, die sich in diesem Knochenmarkspenderegister bereits engagiert hatten, die das gegründet hatten. Und durch diesen unmittelbaren Bezug hat sich das fast zwangsläufig ergeben, dass ich dort auch Mitglied geworden bin, mich ehrenamtlich betätigt habe. Später wurde ja dann aus dem Knochenmarkregister die DSD. Aber das war so der Beginn für mich selber.
Herr Dr. Schmidt, wie sahen denn Ihre ersten Aktivitäten bei der DSD aus?
Ja, also ich hatte ja gesagt, 96 bin ich Mitglied geworden und die ersten Aktivitäten, das war so die Teilnahme auf solchen Typisierungsaktionen. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Zeit gab es speziell mit speziellem Patientenbezug mehrere Aktivitäten oder also solche Aktionen in der Altmark, zu denen ich gefahren bin und mich dann dort beteiligt habe. Dann gab es eine Großzahl von Aktionen in Norddeutschland, im Hadelner Land, an die ich mich sehr angenehm erinnere, und eine ganz große Typisierungsaktion, die fand in Hamburg statt, im Hamburger Levante-Haus. Und um mal vielleicht so ein bisschen was zu dieser Atmosphäre, auch von dieser Atmosphäre rüberzubringen, es sind ja viele Ehrenamtliche, die dort auch zugegen waren, und jeder hat versucht, das einzubringen, was er kann. Und jetzt mal ganz persönlich gesprochen, ich bin mit meiner Familie nach Hamburg gefahren. Das heißt, meine Frau war mit, die ist Krankenschwester, und meine Tochter, damals knapp 3 Jahre alt, war auch dabei gewesen, und da hat dann jeder seinen Beitrag gegeben, halt, den er konnte. Ich war sozusagen für medizinische Aspekte dort zugegen gewesen, habe spendewilligen Fragen beantwortet, wenn es denn welche gab, oder habe mich auch dahingehend medizinisch eingebracht, weil es dem einen oder anderen damals nicht ganz gut ging. Wir haben, das war ja also in den späten 90er Jahren, alle Typisierungen noch aus Blutproben gemacht. Das heißt, jeder bekam Blut entnommen, und für den einen oder anderen war das dann doch auch ein bedeutsames Ereignis. Also dafür war ich dann mit da. Meine Frau hat mit vielen, vielen anderen Schwestern dort zusammen Blutentnahmen durchgeführt. Und jetzt mein Töchterchen, ich hatte es ja nicht umsonst erwähnt, hat das gemacht, was sie konnte. Sie hat da Wasserbecher und Wasserflaschen durch die Gegend getragen für die Spender, dass sie noch einen Schluck zu trinken hatten. Also will damit einfach zum Ausdruck bringen, alle haben irgendwo gerne was gemacht auf diesen Terminen.
Damit die Übertragung von Stammzellen funktioniert, müssen die Gewebeeigenschaften von Spender und Empfänger nahezu identisch sein, um keine Abstoßungsreaktion auszulösen. Zwar werden diese Merkmale von Eltern an ihre Kinder vererbt, aber dennoch finden nur 30% der Blutkrebspatientinnen und Patienten einen Spender in der eigenen Familie. Das heißt, 3/4 von ihnen sind also auf einen Lebensretter angewiesen, mit dem sie nicht verwandt sind, aber alle wichtigen Gewebeeigenschaften teilen. Was genau ist hier Ihre Aufgabe als Registerarzt?
Ja, also um was zum Registerarzt zu sagen, das ist ein bisschen eigentümliches Wort, finde ich immer, aber ist eine ganz formale Geschichte. Jede Stammzellspenderdatei, jedes Stammzellspenderregister braucht einen solchen Registerarzt. Und Verantwortlichkeit eines solchen Registerarztes ist es, im Rahmen der Vorbereitung oder Spende oder auch letztendlich der Nachsorge für die Spender in medizinischen Fragen zur Verfügung zu stehen. Also dort Entscheidungen, sage ich mal, so zu fällen. Bei diesen Tätigkeiten, bei diesen Aufgaben des Registerarztes spielt natürlich die Unterstützung durch die Mitarbeiter der Datei eine ganz wesentliche Rolle, weil das gar nicht allein in dem Sinne alles zu stemmen ist. Also an der Stelle auch mal vielleicht untergebracht ein großer Dank an die Mitarbeiterin der DSD, die mich in diesen Aufgaben doch sehr wesentlich unterstützen.
Herr Dr. Schmidt, wie funktioniert die Apherese? Auf welches Verfahren muss sich der Spender bzw. die Spenderin einlassen? Wie zeitintensiv ist das Verfahren? Und mit welchen Nebenwirkungen muss die Patientin oder der Patient rechnen?
Ja, also ich gehe mal da ein kleines Stück gedanklich zurück, nämlich zu dem Moment, wenn der Spender als der Passende ausgewählt wurde, gefunden wurde, dass er für den Patienten der richtige Spender ist. In dem Moment sucht sich die Datei ein Entnahmezentrum, was sich um, ich sag mal, Voruntersuchung und Apherese des Spenders kümmern kann. Der Spender, das ist vom Zeitpunkt her so circa 3 bis 4 Wochen vor der eigentlichen Spende. Der Spender kommt, jetzt sage ich mal, zu uns als Entnahmeeinheit. Wir führen eine sehr intensive Gesundheitsuntersuchung beim Spender durch. Es geht darum, wirklich im Sinne von Spender- und Empfängerschutz auszuschließen, dass es irgendwelche Dinge gibt, die da nicht zuträglich wären. Dann ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir uns mit dem Spender unterhalten, ihn aufklären über das, was ihn erwartet. Und eine Sache, die ihn erwartet, ist ja, dass die Stammzellen mobilisiert werden müssen. Stammzellen sitzen normalerweise im Knochenmark und sind nicht im peripheren Blut. Wir möchten sie uns aber aus dem Blut herausholen in diesem Verfahren der Apherese. Ich gehe gleich noch ein bisschen genauer darauf ein. Und um die Voraussetzung dafür zu schaffen, muss der Spender im Vorfeld ein Medikament erhalten. Das ist ein Wachstumsfaktor. Das ist nichts, wovor man irgendwelche Sorge haben müsste. Das sind synthetisch hergestellte Wachstumsfaktoren, die denen im menschlichen Körper gleichen. Und durch das Verabreichen dieses Medikaments 4 bis 5 Tage vor der eigentlichen Spende werden also diese Stammzellen im Knochenmark mobilisiert und ausgeschüttet in die Blutbahn. Das Medikament selber, Sie fragten ja auch, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen in diesem ganzen Prozedere? Das hat nicht in dem Sinne Nebenwirkungen, aber Begleiterscheinungen sind möglich. Und ich mache jetzt ganz bewusst diesen Unterschied bei der Wortwahl Nebenwirkung oder Begleiterscheinung. Die Spender berichten häufig über grippeähnliche Symptome im Zusammenhang mit der Medikamentengabe, manchmal Knochenschmerzen, aber alles in einem Maß, wie das zu tolerieren ist, und die Spender werden dabei ja auch durch uns begleitet, wenn das für sie, sage ich mal, zu intensiv wäre. Ne? Aber im Normalfall hat man diese doch eher milderen Begleiterscheinungen. Und jetzt will ich das einfach mal so sagen, die Spender wissen ja, wofür sie das tun, in welchem Zusammenhang das steht. Und das habe ich ganz oft von den Spendern gehört. Dafür ist das, tolerieren sie das gern, weil sie auf der anderen Seite den Patienten sehen, dem es doch viel schlechter geht. So, wenn jetzt das Medikament verabreicht wurde, dann kommt der Tag der Spende. Und das Verfahren, Sie fragten ja, also das Verfahren nennt sich Apherese, beruht letztendlich auf Zentrifugation. Wir werden also dem Spender Blut entnehmen aus einer Armvene. In einem sogenannten Zellseparator befindet sich diese Zentrifuge. Das entnommene Blut fließt über den Entnahmeschlauch in die Zentrifuge. So, und wenn ich etwas zentrifugiere, dann trennt sich das auf, entsprechend dem spezifischen Gewicht der einzelnen Blutzellen. Und wir haben dann Schichten in dieser Zentrifuge. Und in einer Schicht sitzen die Blutstammzellen. Und diese Schicht können wir ganz gezielt entnehmen in einen Präparatebeutel. Alles andere, was wir nicht brauchen, ist für den Spender durchaus noch ganz sinnvoll, ihm zurückzugeben, sag ich jetzt mal so ein bisschen flach. Und dann geben wir ihm das über eine andere Armvene wieder zurück. Letztendlich ist das, kann man sich so vorstellen, ein geschlossener Kreislauf, der durch eine Zentrifuge geht. Und wir entnehmen uns diese ca. 200 bis 300 Milliliter Stammzellpräparat. Alles andere bekommt der Spender zurück. Jetzt fragt man sich vielleicht, hat das Ganze irgendeinen Pferdefuß? Ein Pferdefuß hat es nicht, aber naja, es ist zeitintensiv. So eine Stammzellapherese dauert 3 bis 5 Stunden. Und egal, wie entspannt das Ganze jetzt ist, so wie ich das ja dargestellt habe, sind 3 bis 5 Stunden eben doch eine nicht unwesentliche Zeit, die der Spender da still liegen muss. Aber auch hier gilt das, was ich schon beim Spritzen sagte, die Spender wissen, wofür sie das tun, und machen das dann eben in dem Sinne auch sehr gut und stehen diese Zeit durch. Dass die gefühltermaßen vielleicht nicht zu lang wird, die Zeit, können die Spender nebenbei so ziemlich allerhand machen, was sie gern möchten. Die können Fernsehen gucken oder sich ein Tablet auf den Schoß legen. Ich sehe das gerade bei den jungen Leuten, die sehen immer sehr gerne Serien. Da ist ideal die Zeit dafür. Man kann einen Familienangehörigen mitbringen oder Freunde mitbringen. die sich dazusetzen und den Spender unterhalten. Also das geht schon alles ganz gut. Und insofern ist die Aphorese selber ein Verfahren, was für den Spender keine wesentlichen Einschnitte birgt.
Gibt es potenzielle Spenderinnen bzw. Spender, die von vornherein ausgeschlossen sind aus dem Verfahren?
Es ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir wollen sowohl für Spender als auch Empfänger einen sehr hohen Schutz, eine sehr hohe Sicherheit haben. Und insofern gibt es tatsächlich Kriterien, die vorher abzuklären sind für die Spender. Im Wesentlichen sind das die Kriterien auch, wie sie für die normale Blutspende, Plasmaspende oder Thrombozytenspende gelten. Das sind Dinge, die wir im Vorfeld mit den Spendern in einer sehr intensiven Voruntersuchung, an die auch die entsprechende Aufklärung gekoppelt ist, also was wir mit denen im Vorfeld abklären. Wir möchten da keinerlei Risiken eingehen.
Mit den in Frage kommenden Spenderinnen und Spendern von Stammzellen führen Sie ja vorab sehr intensive Gespräche. Welche persönlichen Begegnungen sind Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also wir hatten es ja schon erwähnt, es gibt diese sehr intensive Voruntersuchung mit der Aufklärung. Die ist natürlich erstmal, sage ich mal, von sachlichen Fakten oder durch sachliche Fakten gekennzeichnet. Dazu kommt, muss man auch sehen, das ist für die Spender eine ausgesprochen besondere Situation, Stammzellspender zu sein, zu werden. Und wie gesagt, da liegt eine gewisse Anspannung drin, die sich manchmal auch im Rahmen der Voruntersuchung nicht unbedingt auflöst, obwohl ich mir schon Mühe gebe, dass das so ist. Aber spätestens, sage ich mal, wenn dann die Spende stattfindet, wenn das Ganze läuft, wenn der Spender merkt, ach, das ist ja nichts Schlimmes, dann spätestens, dann lockert sich die Atmosphäre doch etwas auf und man kommt mit den Spendern ins Gespräch und da sind dann schon die besonderen Begebenheiten, die sie da so sagen. Obwohl, ich will es nochmal einschieben, jede dieser Spenden ist was ganz Besonderes, ist so einmalig, ne? Aber wenn ich jetzt überlege, was gab es denn für ganz besondere Geschichten vielleicht mal, wo man ein oder zwei rausgreifen könnte. Wir haben zum Beispiel mal gehabt eine junge Flugbegleiterin, gar nicht so weit weg von Dessau, wo die lebte, die war aus Merseburg, hat hier ihre Spende durchgeführt, beziehungsweise musste sie, was wir manchmal haben, zweimal spenden sogar. Das Ganze lief gut und so, wie das üblicherweise sein muss, natürlich unter dem Siegel der Anonymität. Dürfen sich ja Spender und Empfänger nicht kennen, auch nichts wissen, zunächst zumindest nichts wissen, ob das nun eine Frau oder Mann ist, jung oder alt oder im Ausland oder für Deutschland ist das Präparat. Und die Spenderin hatte das gespendet, alles war gut. 2 Jahre später ist dann die Anonymität aufgehoben und da wollte es doch der Zufall tatsächlich so, dass die Empfängerin auch aus Merseburg war, auch eine junge Frau, lebte keine 5 Autominuten weg von unserer Spenderin. Und das war natürlich schon, als die sich beide kennengelernt haben, eine sehr emotionale Situation. Beide sind dann gute Freundinnen geworden. Und ich weiß auch, weil ich selber da im Kontakt mit der Spenderin noch stehe, dass das bis zum heutigen Tag so anhält und die beiden immer gern noch was unternehmen. Und vielleicht noch eine ganz persönliche Begebenheit in dem Zusammenhang. Ich hatte es ja gesagt, die Spenderin, Flugbegleiterin gewesen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten im Rahmen der Spende und war zu der Zeit für mich die Flugangst so ein Thema, was mich ein wenig bewegte. Und irgendwie muss er mir ja dabei dann doch das Richtige erzählt haben. Ich habe das nämlich abgelegt. Als das soweit war, habe ich ihr das geschrieben, dass ich mit meiner Familie jetzt in den Urlaub fliegen werde. Und vielleicht ahnen Sie es schon, wo die Geschichte hinzielt. Sie war dann Flugbegleiterin auf unserem Flug gewesen, was mich ausgesprochen gefreut hat. Hat sie das kontrolliert scheinbar, ob ich es ernst gemeint habe. Ja, das wäre mal eine Begebenheit vielleicht und wenn es die Zeit hergibt, auch gern noch eine andere. Ein junger Spender aus Rostock, der bei uns im Institut war, auch hoch motiviert natürlich zu spenden. Er hatte einzig eine, jetzt will ich mal sagen, Besonderheit ist vielleicht jetzt nicht das passendste Wort, aber seine Venenverhältnisse waren nicht so, wie man sich das wünscht. Ne? Jeder Mensch hat das ein wenig anders und seine Venen waren ausgesprochen versteckt. Es war schwierig für ihn, für die Entnahmeschwester und für mich, die nötigen Zugänge zu legen, über die dann eben diese 5 Stunden Apherese möglich waren. Wir haben es geschafft. Das ging gut. Natürlich oder nicht natürlich war es bei ihm dann so gewesen, dass eine Apherese nicht reichte, weil der Patient ausgesprochen viele Stammzellen brauchte. Dann hatten wir am nächsten Tag nochmal das Ganze gehabt. Aber er hat das ausgesprochen gut gemacht, hat das Ganze, ich sage es jetzt nochmal so, auch wenn das Wort vielleicht nicht so schön ist, über sich ergehen lassen. Und was jetzt das Interessante an der Geschichte ist, dass er im Nachhinein ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der DSD geworden ist, der also schon seit vielen, vielen Jahren jetzt in seiner Region, also in Rostock und Umgebung, Stammzelltypisierungsaktionen organisiert, sich dort sehr engagiert einbringt. Und natürlich ist er, wer könnte besser als er, ganz authentisch berichten, wie das Ganze ist und dort Spender werben. Und so könnten einem jetzt noch ganz viele andere Geschichten einfallen, weil jede Spende hat irgendwo etwas Besonderes, aber ja, das sprengt dann vielleicht doch jetzt ein wenig den Rahmen.
Ja, vielen Dank für diese eindrucksvollen Beispiele. Nochmal ein anderes Thema. Nach der erfolgten Spende wartet ja ein Kurier, der die Aufgabe hat, die Stammzellen auf schnellstem Wege in das jeweilige Transplantationszentrum zu bringen. Eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Aufgabe. Herr Dr. Schmidt, Sie kennen die Kuriere sehr gut. Sie wissen, das ist kein Routinejob und in Zeiten von Corona läuft da mit Sicherheit auch nicht alles nach Plan. Sicherlich können Sie uns auch hier eindrucksvolle Beispiele benennen.
Also was das Thema Kurier betrifft, ist es ja wirklich auch ein ganz sensibler Part an der Spende beziehungsweise an diesem Gesamtpaket, wenn ich so sagen darf. Wir haben ja, um da mal eine Zahl zu sagen, im Prinzip 72 Stunden nach Beendigung der Apherese, bis der Patient das Präparat im besten Fall erhalten hat, wenn es nicht gerade noch einer Kryokonservierung unterzogen wird. Aber insofern ist das der ganze Prozess um den Kurier etwas, was gut vorbereitet sein will. Das funktioniert auch gut. Das ist ein Zusammenspiel der verschiedensten Teilnehmer, sei es also natürlich das Apherese-Zentrum, wo es stattfindet, ZKAD spielt da eine Rolle, die Spenderdatei spielt eine Rolle und dann der Kurier. Aber das ist alles gut vorbereitet. Das sind auch immer Punktlandungen, die funktionieren und dank der guten Vorbereitung. Und jetzt ist, Sie haben es ja angesprochen, gerade durch die Corona-Pandemie da vieles anders gewesen. Nichtsdestotrotz ist es dann erstaunlich oder wirklich eine tolle Leistung, dass auch mit diesen ganzen Fernflügen und anderen Kurierdiensten, die da stattgefunden haben, dass das alles wirklich weiterhin funktioniert hat. Die Kuriere selber, das sind ja teilweise professionelle Kurierdienste, teilweise sind es Mitarbeiter von den Transplantationseinrichtungen. selbst der ein oder andere Transplanteur selber war mal da gewesen. Das sind schon interessante kurze Gespräche, die man da führt, aber es bleibt auf diese kurzen Gespräche reduziert, weil die Zeit gibt es gar nicht so anders her.
Eine letzte Frage noch, Herr Dr. Schmidt. Was wünschen Sie der deutschen Stammzellenspenderdatei für die nächsten 30 Jahre?
Ja, da fasse ich mich mal ganz kurz und sage oder wünsche mir, dass die DSD weiterhin so erfolgreich den eingeschlagenen Weg weitergeht. Es ist so immens wichtig, was dort geleistet wird, was da passiert für alle. Sei es jetzt durch die Mitarbeiter der Datei selber, sei es durch die vielen Ehrenamtlichen, die das Ganze unterstützen. Da ist schon ganz viel geleistet worden und ich wünsche mir einfach, dass das so weitergeht im Sinne der Patienten, die auf diesem Wege ihre lebensbringenden, lebensrettenden Zellen dann bekommen können.
Okay, herzlichen Dank.